Wie lautet der erste Satz unseres Gemeindemottos? Ich höre noch nicht viel. Wir wollen Gott ehren. Der erste Satz, durch unsere Liebe zu ihm. Diesen Gott, der uns gesucht und erlöst hat, der sich offenbart hat, wollen wir ehren, indem wir ihn lieben. Und damit wir ihn mehr lieben können, wollen wir ihn mehr kennenlernen. So ist das in einer Beziehung. Ich kann nur lieben, was ich kenne. Und wenn man anfängt, über den Gott der Bibel nachzudenken, dann muss man feststellen, dass sich unser Gott nicht als Miniaturgott offenbart hat, als ein Gott, der in die Tasche passt und der Sünde ins Gesicht lächelt, weil er doch ein so zärtlicher Gott ist, der immer beide Augen zudrückt, sondern die Bibel offenbart uns den heiligen Gott und den liebenden Gott. Und beides lässt sich nicht voneinander trennen. Um den liebenden Gott bewundern und anbeten zu können, muss man vorher verstehen, dass Gott ein heiliger und auch ein zorniger Gott ist, der Sünde hasst und nicht einfach bei Sünde und Unrecht und Bösem ein Auge zudrücken kann. Die meisten von uns, die schon länger auf dem Weg der Nachfolge sind, kennen sicherlich die Geschichte, wo Mose ein zweites Mal auf den Berg Sinai steigt, um von Jahwe die Gesetzestafeln zu empfangen. Und wir lesen, wie Gott Jahwe in einer Wolke herabkommt und seinen Eigennamen, welches ist sein Eigennamen? Ihr wart doch alle da, die letzten Sonntage, oder? Zumindest körperlich wart ihr alle da. Ich hoffe auch mit eurem Geist, mit eurer Seele, mit euren Sinnen. Er ruft seinen Eigennamen Jahwe aus. Und wir lesen in 2. Mose dann, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und vor großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Jahwe ist ein Gott der Liebe. Jahwe ist Liebe. Jahwe ist Chesed. Dieses wunderschöne hebräische Wort, wir haben hier schon öfters darüber nachgedacht. Es wird übersetzt in unserem Bibeln mit Treue, Güte, Gnade, Liebe. Es bezeichnet die treue, loyale, gütige Liebe Gottes zu seinem Volk. Gott ist Chesed, Jahwe ist Chesed. Und er ist langsam zum Zorn, er kann viel ertragen, er schlägt nicht gleich zu. Aber er sagt dann auch in Vers 7, meine Chesed-Liebe, meine treue, gnädige, loyale Liebe lasse ich Menschen erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld, die Sünde, die Bosheit derer, die sich gegen mich auflehnen. Aber ich bin auch ein Gott, der nicht ungestraft lässt diejenigen, die mich verachten, die mich ignorieren, die mir den Rücken kehren. Gott offenbart sich also als ein liebender, gnädiger Gott, der langsam zum Zorn ist, dessen Geduld aber auch irgendwann ein Ende hat. Und dann wird sein Zorn wie so ein verzehrendes Feuer alle Bosheit, alle Sünde verbrennen. Zorn ist also genauso wie Liebe und Gnade eine Eigenschaft Gottes. Wenn wir also Gott anbeten für das, wer er ist, dann dürfen wir nicht vergessen, dass unser Gott auch zornig sein kann. Und über Jahwes Zorn wollen wir also heute hier gemeinsam nachdenken in dieser Botschaft. Das ist ein Thema, das in unserer heutigen Gesellschaft zu einem Tabuthema geworden ist. Und leider haben auch viele Christen dieses Tabu angenommen und sind nicht mehr bereit, daran zu rühren. Aber das Wort Gottes, das verhält sich da ganz anders. Beide Testamente, nicht nur das Alte Testament. Manchmal, wenn man so in Diskussionen, selbst auch in Talkshows, wenn es um Gott geht, um den Gott der Bibel, dann ist man schnell versucht, oder viele Leute sagen, naja, das ist der Gott des Alten Testaments, der Gott des Neuen Testaments ist ja ein anderer, so als wären es das zwei unterschiedliche Götter. Beide Testamente beschreiben mit Nachdruck die Wirklichkeit und den Schrecken des göttlichen Zorns. Wenn also die Bibel von Gottes Zorn spricht, warum sollten wir darüber schweigen? Und ich habe mich auch gefragt, warum berührt uns dieses Thema oft peinlich und wir werden verlegen und am liebsten würden wir ja dafür Gott entschuldigen. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir mit dem Wort Zorn die Vorstellung von Unkontrolliertheit, von Rotsehen, von Wut aus Frustration, von verletztem Stolz und blockierten Zielen verbinden. Wenn wir Menschen auf ein blockiertes Ziel stoßen, wir wollen irgendwohin hin und hier ist ein Stau oder was weiß ich was, ein blockiertes Ziel, dann werden wir wütend. Es regt uns auf. Wir werden zornig. Das ist anders bei Gott. Aber wir verbinden unsere Erfahrungen, wir projizieren sie dann oft auf Gott. Weil das ist eine Tatsache, dass die Bibel Gottes Eigenschaften und auch sein Verhalten mit Begriffen beschreibt, die wir gewöhnlich für Menschen gebrauchen. In der Theologie nennt man das anthropomorphe Sprache. Anthropos, Mensch, Morphe, Form oder Gestalt. Und unser Gott hat sich auch durch die Sprache offenbart, durch eine Sprache, die wir verstehen können, sonst würden wir ihn ja gar nicht erfassen können, wenn er sich anders offenbart hätte. Er hat sich mit Bildern und mit einer Sprache offenbart, die wir verstehen, sodass wir ihn besser erkennen können. Wenn also die Bibel von Gottes Zorn spricht, ist es wichtig, im Vorfeld klarzustellen, dass dieser göttliche Zorn nie jene unkritische, reizbare und sittlich verwerfliche Laune ist, wie das der Fall ist bei uns Menschen, wenn wir menschliche Wut oder Zorn empfinden. Stattdessen ist Gottes Zorn ein gerechtes, ein notwendiges Vorgehen gegen reales, vorhandenes Übel. Gott ist also nur dann zornig, wenn sein Zorn nötig ist. Und sein heiliger Zorn, der ist nicht vergleichbar mit dem menschlichen Zorn, der sich vielleicht noch beschwichtigen lässt oder der begrenzt sein kann. Dieser Zorn kommt von Gott selbst aus seinem eigenen Wesensbereich. Und der Zorn Gottes, der ist nicht innerweltlich, sondern er ist von einer ganz anderen Qualität als nur Ärger, wenn wir manchmal empfinden über eine misslungene Nudelsuppe. Dieser Zorn ist die Antwort eines heiligen Gottes, die aus seinem Wesen kommt. Er ist das unerbittliche Nein Gottes zur Sünde und zur Gottlosigkeit. Die Bibelleser kennen die Geschichte Jonas, der gegen seinen Willen nach Ninive gehen musste und über Umwegen bringt ihn Gott nach Ninive. Die Geschichte kennt jedes Kind aus der Sonntagsschule, der große Fisch, der den Jona verschlingt und ihn dann nach Ninive bringt. um dieses furchtbare, barbarische Volk vor Gottes Gericht zu warnen. Und was passiert? Tatsächlich, nach Jonas Predigt, kehren die Niniviter um. Sie tun Buße und es findet in Ninive ein von Gott gewirktes Wunder der Erweckung statt. Gott offenbart damals in großartiger Weise seine Chesed-Liebe auch zu diesem Volk. Und er offenbart sich als der Gott, der wirklich langsam zum Zorn ist. Ninive wird also von dem Gericht Gottes verschont. Und was tut der Jona im letzten Kapitel? Er schmollt und ist zornig darüber, dass Gott Chesed ist. Dass er gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn ist. Und so endet das prophetische Buch Jona. Aber weiß jemand, wie die Geschichte Ninives weiterging? Die Erweckung in Ninive hatte leider keine Langzeitwirkung. Ninive kehrt etwa eine Generation nach dieser grandiosen Erweckung wieder zu den alten Wegen zurück und Gott musste schließlich seinen Zorn über diese Stadt ausgießen. Von der Zeit Jonas an zogen ungefähr so 100 Jahre ins Land und dann taucht ein anderer Prophet auf. Und er muss den endgültigen Niedergang und Fall Ninives verkündigen. Weiß jemand, wer dieser Prophet ist und wie er heißt? Es ist der Prophet Nahum. Nahums Botschaft an Ninive ist eine Ankündigung des unabwendbaren Gerichts. Gott wollte sich wiederum an Ninive verherrlichen, doch dieses Mal durch den Erweis seines Zorns. Lass uns also aus dem Propheten Nahum die ersten drei Verse zunächst lesen. Wir finden ihn zwischen Micha und Habakuk, den kleinen Propheten. Niemand das in seiner Bibel nachlesen will. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Offenbarung Nahums aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist Jahwe. Jahwe ist ein Rächer und der Herr des Zorns. Rache übt Jahwe an seinen Widersachern und er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und keinen lässt er ungestraft. Zunächst mal ein paar Takte zur historischen Situation. Nicht lange nach Jonas Erfahrung in Ninive marschierten die Assyrer auf unter der Führung Sanneribs. Sanneribs Palast war in Ninive, um ihre Barbarei in Israel auszutoben. Und nun sollte man wissen, dass diese assyrischen Herrscher jener Zeit wirklich ruchlose Männer waren, die mit ihrer Brutalität regelrecht prahlten. Also ähnlich wie IS heute, wie die IS heute. Kann man echt gut vergleichen. Sie liebten es, ihre Opfer mit langsamen, grausamen Todesmitteln zu foltern, waren bekannt dafür, dass sie für ihre Eroberungen Denkmale aus verstümmelten Leichenteilen errichteten. Und aus der Geschichte wissen wir, dass sie Menschenköpfe zu Pyramiden aufhäuften, dass sie haufenweise Menschen auf Pfähle aufspießten, dass sie die besiegten Könige die Hände abhauten und sie dann an die Mauern der Stadt nagelten. Das waren wirklich grausame Leute und Sanherib war der schlimmste von allen. Assyrien hatte die 10 Nordstämme Israels in die Gefangenschaft geschleppt. Nun griffen sie das Südreich Judas ein, das damals unter der Regierung Hiskias stand. Aber durch den Propheten Nahum sagt Gott voraus, dass die Verfolgung seines Volkes durch die Assyrer nicht länger toleriert wird. Das Maß war voll. Und an Ninive, die Hauptstadt Assyriens war, richtet sich Gottes Zorn besonders gegen diese Stadt. Und ich finde diese Prophezeiung nahe und sie gibt uns einen erhellenden Einblick in den Charakter Gottes. Wir werden hier an die Strenge Gottes erinnert. Ein heiliger Gott ist auch ein gerechter Richter. Und sein Gericht ist für seine Verherrlichung genauso wichtig wie seine Liebe. Und hier in diesem prophetischen Wort erfahren wir also etwas von dem majestätischen Charakter Gottes als Richter. Wir erfahren, wie sein Zorn sich manifestiert. Ich möchte vier Aspekte dieses Richterzorns hervorheben aus diesen Versen aus dem ersten Kapitel des Propheten Nahum. Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner Eifersucht. Das haben wir in den gelesenen Versen 1 bis 3 heraushören können. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist Jahwe. Er ist ein Rächer voller Zorn, er zürnt seinen Feinden. Das sind starke Aussagen, die uns einen unmissverständlichen Einblick in den Charakter Gottes geben. Jahwe wird hier als eifersüchtig beschrieben. Und wieder, wenn man das so liest, dann ist man schon fast geneigt, sich zu überlegen, wie man diesen Gott entschuldigen kann, denn wir stellen uns Eifersucht als einen sehr unheilvollen Charakterzug vor. Wie viel Unheil hat doch schon die Eifersucht zwischen Eheleuten verursacht? Und nicht nur zwischen Eheleuten, auch zwischen Geschwistern, ob leibliche Geschwister oder auch Geschwister in der Gemeinde oder es gibt Endbeziehungen, wo diese Eifersucht zerstörerisch hineingewirkt hat. Und jetzt lesen wir hier, dass Gott eifersüchtig ist. Wie sollen wir das uns da vorstellen? Nun, diese Eigenschaft der Eifersucht, die seinen heiligen Zorn entfacht, bezieht sich auf Gottes leidenschaftliche Reaktion auf jede Verletzung seiner Heiligkeit und jedem Versuch, ihm seine Ehre zu nehmen. Gott ist erzürnt über die Angriffe und Demütigungen durch Menschen, die etwas oder jemanden anders außer ihn anbeten. Und er fordert sein Anrecht ein, den ersten Platz einzunehmen über allem anderen, was wir lieben oder anbeten. Wenn wir etwas anderem den Platz in unserem Leben einräumen, egal ob das ein Ehepartner oder unsere Kinder oder ein Freund oder eine Freundin oder ein Hobby oder unsere Gesundheit oder das Geschäft oder unser Haus oder unser Auto ist, wenn das den Platz Gottes in unserem Leben einnimmt, ist Gott eifersüchtig. Und wir denken ja, ist Gott ich bezogen? Und ich glaube, Tatsache ist, dass Gott wirklich der Einzige im Universum das Recht hat, ich bezogen zu sein. Im Gegensatz zu allen seinen Geschöpfen hat er das Recht, Anbetung einzufordern und nach seiner Ehre und Verherrlichung zu eifern. Wenn er dieses Recht nicht hätte, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Predigt von letztem Sonntag, dann würde er sich als Gott disqualifizieren. Er ist Gott und es gibt niemanden, der ihm vergleichbar wäre. Er und er allein hat die absolute Autorität, jene zu richten, die gegen sein Gesetz rebellieren, die sich weigern, ihn zu ehren, ihn verspotten oder die sein Wort mit Füßen treten und anzweifeln. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und ich denke, diese Wahrheit wird in den ersten drei Geboten des Dekalogs der 10 Gebote eindeutig gelehrt. Gottes Eifersucht ist so bezeichnend für sein Wesen, dass er das Wort eifersüchtig sogar als Namen für sich verwendet. Denn wir lesen in 2. Mose 34, 14, du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott und heißt auch der Eifersüchtige. Hier haben wir also nochmal einen Zusatznamen Gottes. Wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich, über gewisse Beinamen, Zusatznamen Gottes, Jahwes, nachgedacht. Hier Jahwe der Eifersüchtige. Gott eifert für seine Ehre. Und wer seine Ehre in irgendeine Weise mit Füßen tritt, sei es durch Anbeten eines falschen Gottes oder durch Ungehorsam oder einfach durch Abstriche in der Liebe zu ihm, dass wir ihn nicht von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben, der reizt dadurch Gott zur Eifersucht. Gottes Zorn ist Ausdruck seiner Eifersucht. Aber denken wir noch ein bisschen weiter. Was steckt eigentlich hinter dieser Eifersucht? Warum ist Gott eifersüchtig? Weil diese Eifersucht auch ein Ausdruck seiner Liebe ist. Eifersucht ist nur innerhalb einer Liebesbeziehung möglich. Gott ist eifersüchtig, weil er liebt. Er ist eifersüchtig, wenn die, denen seine Hesed-Liebe gilt, von Sünde und vom Bösen fortgezogen werden. Und wenn sie anderen Göttern dienen und andere Götter anbeten, Götter wie Geld und Prestige und Sex und Macht und Autos und andere Menschen oder ihr eigenes Ich. Er ist eifersüchtig, wenn die, die ihn lieben sollten, ihn trotzen und ihre Liebe auf etwas Geringeres richten. Doch ich denke, liebe Geschwister, die stärkste Eifersucht Gottes richtet sich gegen jene, die seinen geliebten Sohn verschmähen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Anathema. Das ist krass, oder? Wer sich also weigert, den Herrn Jesus zu lieben, der bleibt unter diesem Fluch Gottes, weil Gott für seinen geliebten Sohn eifert. Und somit ist die Liebe Gottes, insbesondere die Liebe des Vaters zum Sohn, unauflöslich mit seiner heiligen Eifersucht verbunden. Schauen wir nochmal diese Prophezeiung nahe uns gegen Ninive an. Hier sehen wir auch, dass Gottes Zorn, der gezügelt wurde von einer jahrelangen großen Geduld, jetzt auch dadurch Ausdruck findet, dass Gott als der gerechte Richter das Böse bestrafen wird. Und dreimal wird das Wort Rächer betont und das verleiht der Prophezeiung einen Tonfall, der furchteinflößend und ernst ist. Ninive wird keine Gnade mehr finden. Auch der Gedanke, dass Rache, der hat nicht gerade einen edelmütigen Unterton. Und wir erinnern uns sicherlich an die Bergpredigt, da belehrt uns Jesus, dass wir keine rachsüchtige Gesinnung haben sollen. Aber auch hier wiederum gilt, weil Gott Gott ist, hat er jedes Recht, seine Rache über die Gottlosen auszugießen. Wir können es auch so sagen, Gott allein hat das Exklusivrecht, Gottlosigkeit zu rächen und seinen Zorn über die Sünde auszugießen. Und in Naum 1, Vers 3 heißt es schlicht und ergreifend, keinesfalls lässt Jahwe das Böse ungestraft. Irgendwann mal kommt der Abrechnungstag. Und Gott wird mit allen abrechnen, die gegen ihn rebellieren. Und deshalb sollte niemand Gottes Geduld und seine Langmut mit Ohnmacht verwechseln. Gottes Güte, seine Chesed-Liebe ist keine Schwäche, seine Langmut ist keine Gleichgültigkeit. Gott hat gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Naum spricht auch davon, dass Gott groß an Kraft ist. Und das führt mich zu dem nächsten Aspekt, dieses Richterzorn. Gottes Zorn ist auch Ausdruck seiner Macht. Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Und keinen lässt er ungestraft. In Sturm und Wetter nimmt er seinen Weg. Seine Füße wirbeln Wolken auf. Er beschreibt hier in poetischer Weise die majestätische Macht des Zornes Gottes und verdeutlicht oder anschaulicht sie hier mit diesen drei Bereichen aus der Natur. Gottes Macht im Himmel, seine Macht in den in den Meeren, in den Gewässern, über das Wasser, Gottes Macht über das Festland. Gott herrscht über Wirbelstürme. Er herrscht über Unwetter und Wolken. Und diese Naturkatastrophen sind nicht nur Zeichen von Gottes Macht, sondern werden auch häufig in der Bibel als Instrumente seines Gerichts herangezogen. Wolken dienen zum Beispiel in der Bibel als Zeichen des göttlichen Gerichts. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, wenn Christus zum Gericht wiederkommt, kommt er auf den Wolken des Himmels mit großer Macht. Markus 13, Vers 26. Und in Nahums Prophetie wird das Gericht Gottes nicht nur durch den Himmel hier repräsentiert, sondern auch von den Gewässern. Wir lesen in Vers 4, er drohte Meer und trocknet es aus, lässt alle Ströme versiegen, Baschan und Karmel sterben dahin, ja die Blüte des Libanons welkt. Gott hat Macht über das Meer. Und seit der Tsunami-Katastrophe oder den Tsunami-Katastrophen in Japan und wann war das, in welchem Jahr diese schreckliche Tsunami-Katastrophe an Weihnachten, plötzlich war das Meer weg, aber es kam mit einer Wucht zurück. Furchtbar, da sieht man, welche Macht Wasser hat. Und wir haben es ja auch vor ein paar Wochen erlebt, wie schnell man eine Überschwemmung hat. Und er spricht dann auch von Gottes Macht über das Festland. Wir lesen in Vers 5 und 6, Berge beben vor ihm und Hügel geraten ins Wankel. Bei seinem Anblick hebt sich die Erde, das Festland mit allen Bewohnern. Wer hält stand vor seiner Wut? Wer besteht vor diesem flammenden Zorn? Gott herrscht über die Erde und er kann sie erschüttern, wann immer er will. Die Berge erzittern vor seiner Gegenwart, so heißt es auch in Jesaja 64, Vers 3, die Hügel zerschmelzen vor ihm wie Wachs. Psalm 97, Gottes Macht ist unwiderstehlich, vor seinem Zorn kann niemand bestehen. Und dann fügt Naum hin, Vers 7, inmitten seiner Prophezeiung des Untergangs der Feinde Gottes, einen kurzen Exkurs ein. Und das bringt uns zum dritten Aspekt dieses Richterzorns. Gottes Zorn steht nicht im Widerspruch zu seiner loyalen Liebe. In diesem Vers wird das Volk Israel an Folgendes erinnert. Vers 7, Jahwe ist gut. Eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, welche auf ihn trauen. Er kennt die, die ihm vertrauen. Ist das nicht wunderbar, liebe Geschwister? Inmitten dieser furchterregenden Beschreibung des Zornes Gottes, dieser Einschub der Hoffnung, des Trostes. Der Herr, der Richter selbst, ist ein Zufluchtsort für jene, die ihm vertrauen und sich glaubend bei ihm bergen. Und ich denke, dieses Wort enthält meiner Meinung nach das Evangelium in einer Nussschale. Es ist so interessant, man findet das Evangelium immer wieder im Alten Testament, auch in den Propheten, auch hier bei Nahum. Übrigens, Nahum heißt wörtlich Barmherzigkeit. Das Evangelium mitten in der Ankündigung, in dieser Gerichtsbotschaft, es ist zu finden, es ist da. Derselbe Gott, der seinen Zorn auf die Gottlosen entlädt verzweifelte Sünden liebevoll und mitfühlend ein, bei ihm Zuflucht zu nehmen. Und wie kann Gott diejenigen schützen, die sich bei ihm bergen, die ihm vertrauen? Nun, indem er sie bedeckt mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums, die sich besonders im Neuen Testament dann entfaltet. Weil Paulus, er erklärt uns da ganz gründlich in seinen Briefen, was das bedeutet. Man nennt das auch die Lehre von der Rechtfertigung. Gottes Wort sagt uns, dass jeder, der Christus vertraut, sowohl von seiner Schuld erlöst wird, als auch mit Jesu vollkommener Gerechtigkeit bekleidet wird. Dies ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Zorn Gottes, der sich gegen jede Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit richtet, entgehen können. Wer Jesus als Herrn und Heiland erkennt, wer sich ihm ganz hingibt, weil man erkannt hat, Jesus ist an meiner Stelle am Kreuz gestorben, der wird von Gott aufgrund des Opfertods Christi für gerecht erklärt. Durch die Errettung, die Jesus Christus für uns errungen hat, weil er den Zorn Gottes an sich selbst erfahren hat, wird Gottes heiliger Zorn gestillt und wir empfangen seine vollkommene Liebe und sein Leben. Insofern können wir wirklich sagen, Christus ist unser Zufluchtsort vor Gottes schrecklichem Gericht. Wir sehen also, dass die Liebe Gottes und sein Zorn unauflöslich miteinander verknüpft sind. Deshalb finden wir hier bei dieser Prophezeiung Nahums auch diesen Einschub über die Güte Gottes. Dieser Vers da, da bin ich sicher, der schweift nicht vom Thema ab, sondern ist letztlich das Herzstück der Botschaft. Für Nahum war Jahwe zornig. Das Maß war voll, die Niniviter werden gestraft. Aber er ist auch gut. Und er sah darin keinen Widerspruch. Gottes Hesed, seine loyale Liebe, widerspricht nicht dem Zorn Gottes. Und niemand kann Gottes loyale Liebe, ja die Tatsache, dass er gut ist, mehr schätzen als jene, die bei ihm Zuflucht nehmen und die ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und das sind diejenigen, die ihn kennen und die ihn lieben. Und Nahum sagt, er kennt die auch, welche auf ihn vertrauen. Und dieses Wort kennen, auch hier im Urtext, im Hebräischen, bezeichnet eben eine intime, eine innige Beziehung. Mit diesem Wort wird sogar die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau im Alten Testament beschrieben. Er kennt diejenigen, die ihm vertrauen. Wenn also hier steht, dass Gott diejenigen kennt, die bei ihm Zuflucht nehmen, dann bedeutet das, dass er sie mit der tiefen und feinfühligsten und persönlichsten Zuneigung liebt. Gott liebt uns innig, wenn wir zu ihm gehören und ihm vertrauen. Und das Wissen um diese Liebe ist die größte aller Freuden, die wir Menschen erfahren können. Eine wunderbare Bibelstelle, die Gottes unendliche Liebe beschreibt, in der Rettung der Seinen zum Ausdruck kommt, ist Micha 7. Lesen uns mal die Verse 18 bis 19. Hört man mit dem Herzen zu, lasst dieses Wort auf euch wirken. Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Du hast Gefallen an Gnade, an Chesed. Das ist hier so wörtlich zu lesen. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirfst alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. Wenn jemand unter uns ist, der diese Liebe niemals persönlich kennengelernt hat, der vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, aber noch nie bewusst sein ganzes Leben Jesus hingegeben hat, hier möchte ich sagen, komm doch zu Jesus. Vertraue ihm, suche Zuflucht bei ihm, denn er ist gut. Und er vergibt dir alle deine Schuld. Und wir, die wir schon länger auf dem Weg der Nachfolge sind, möchte ich ermutigen, unserem Gott in Ehrfurcht zu nahen und ihn mit Freude anzubeten, denn er hat uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Diesem schrecklichen Gericht, das über die Sünde hereinbricht, gilt nicht mehr für uns. Er hat uns erlöst. Oder wir können es auch so sagen, zwischen uns Sündern und den Donnerwolken des göttlichen Zorns steht das Kreuz von Golgatha. Wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben und ihm im Glauben nachfolgen, so sind wir gerechtfertigt durch seinen Opfertod. Der Zorn Gottes wird uns weder hier noch später treffen. Unsere Sünden hat Gott dort versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Er wird nicht ihrer gedenken, denn Jesus hat die Sünden mit seinem Blut bedeckt. Noch einen letzten Aspekt dieses Richterzorns sehen wir hier in Nahum, Kapitel 1. Dieser Zorn Gottes ist ein Ausdruck seiner Gerechtigkeit. In den Versen 8 bis 14 preist Nahum eigentlich diese absolute Gerechtigkeit Gottes. Da wird die Niederlage, der Untergang von Assyrien vorausgesagt. Ich lese uns noch einfach diese Verse. Doch durch eine übermächtige Flut zerstört er die feindliche Stadt, gemeint ist Ninive. Finsternis verfolgt seine Feinde. Was plant ihr gegen Jahwe? Er führt doch das Ende herbei. Er vernichtet euch mit einem einzigen Schlag. Denn werden sie auch wie Dornen verflochten und von ihrem Zechtrank durchtränkt, wie dürres Stroh werden sie völlig verzehrt. Von dir kam der, der Böses plante, der gegen Jahwes Jahwe Nutzloses riet. Mit diesem Ausdruck ist hier wahrscheinlich dieser König Sanherib gemeint. So spricht Jahwe, der Herr, auch wenn sie unversehrt und zahlreich sind, werden sie doch abgemäht. Es ist mit ihnen vorbei. Habe ich dich, Juda, auch gebeugt, werde ich es nicht noch einmal tun. Ja, jetzt zerbreche ich sein Joch auf dir, deine Fesseln sprenge ich auf. Doch über dich, Assyrerkönig, hat Jahwe bestimmt, von dir gibt es nun keine Nachkommen mehr. Und in deinem Götterhaus wird Schnitzwerk und Götterbild zerstört. Dein Grab ist schon geschaufelt. Ich brauche dich nicht mehr. Wie ein Feld voller Dornengestrüpp taugen die Assyrer zu nichts anderem als verbrannt zu werden. Wie trockenes Stroh waren sie machtlos, den verzehrenden Flammen des göttlichen Zorns zu widerstehen. Und diese Prophezeiung, sie hat sich buchstabentreu erfüllt. Wir können nachlesen in 2. Könige 19, die Verse 35 auf 35. Da lesen wir, wie 185.000 Männer von den Engeln des Herrn erschlagen wurden und wie Sanherib von zwei seinen Söhnen im Tempel seines Gottes ermordet wird. Und nach einer Reihe von Angriffen durch Feinde und durch Naturkatastrophen wurde später Ninive von den Medern besiegt und die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Diese Stadt, über die Gott erst seine Liebe in so großer Fülle ausgoss, ging schließlich im Feuer seines Zorns unter. Gottes Zorn ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Aber zugleich erinnert der Untergang dieser Stadt auch an Gottes unermessliche Liebe zu seinem Volk. Denn die Zerstörung Ninives, es befreite Israel von dem Leid, das es durch die Assyrer erlitten hat. Das ist also die Botschaft heute. Gottes Liebe ist unermesslich, unergründlich, unerschöpflich. Aber das bedeutet nicht, dass er seine Liebe, seine Gerechtigkeit aufhebt und seinen heiligen Zorn annulliert. Wer nicht aufrichtig mit zerbrochenen Herzen zu Gott kommt und über seine Sünde Buße tut, wer Gottes Liebe verschmäht, seinen Willen ignoriert, seinen eigenen Wegen nachgeht, wird letztlich dasselbe Schicksal erleiden wie Ninive. Und ich möchte schließen mit einem Zitat über diesen Zorn Gottes von einem bekannten Theologen, englischen Theologen, Bibellehrer Arthur Pink. Er schrieb Folgendes: Der Zorn Gottes ist eine Vollkommenheit des göttlichen Wesens, über welche wir beständig nachdenken müssen. Nicht unbedingt etwas, worüber wir gern nachdenken. Er empfiehlt uns, wir sollten das öfters tun. Erstens, damit unsere Herzen wirklich Gottes Abscheu gegen die Sünde begreifen. Wir neigen stets dazu, sie leicht zu nehmen, sie zu verbergen und zu beschönigen, Ausreden zu gebrauchen. Je mehr wir jedoch Gottes Abscheu betrachten und seine schreckliche Rache über die Sünde erwägen, desto mehr vermögen wir ihre Abscheulichkeit wahrzunehmen. Und ich kann nur beten für mein Leben, für unser Leben, dass wir über diesen Gotteszorn mehr nachdenken, damit wir mehr erkennen, welche Abscheu unser Gott wirklich auch gegen die Sünde hat, gegen das Böse. Und zweitens schreibt Pink dann, können wir in unseren Seelen dadurch wahre Gottesfurcht fördern. Dafür wollen wir Gott danken. Er zitiert dann hier Hebräer 12. Dafür wollen wir Gott, das ist verzehrt. Wir können Gott nicht wirklich dienen, wenn wir keine Ehrfurcht vor ihm haben. Und wir können keine Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir uns nicht auch mit Jahwes Zorn auseinandersetzen. Vergessen wir das nicht. Unser Gott ist nicht der Kumpel, mit dem wir in unserer Kindheit im Sand gespielt haben. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und wir sollten uns in Ehrfurcht ihm nahen. Und drittens, so heißt es dann weiter in diesem Zitat, soll unser Herz in glühendes Lob an Jesus fallen, der uns gerettet hat von dem zukünftigen Zorn. Ob wir bereit sind, über Gottes Zorn zu meditieren, oder ob wir es ablehnen, wird ein sicheres Zeichen sein, wie es um unser Verhältnis zu ihm wirklich steht. Soweit das Zitat. Ich lade uns jetzt ein, am Ende dieser Predigt, dass wir im stillen Gebet vor Gott treten. Und ich wünsche mir, dass unser Herzen wirklich in ein glühendes Lob an Jesus fallen, wie Pink das hier beschreibt, weil er unser Retter ist, der uns gerettet hat von dem zukünftigen Zorn. Und ich sage es nochmal, wenn jemand unter uns ist, der von sich noch nicht sagen kann, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ich weiß, meine Sünden sind vergeben und liegen wirklich dort, wo das Meer am tiefsten ist. Ich bin nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Wer das nicht so sagen kann, von ganzem Herzen, den bitte ich herzlichst, denk über diesen Gott nach. Nahe dich ihm, such ihn in seinem Wort, sprich mit ihm, komm zu Jesus noch heute, gib ihm dein Herz. Lass dich versöhnen mit Gott. Wir wollen in der Stille beten.